Gerechtigkeit und Loseblatt. Alles, was Juristen wissen wollen. Ein Podcast von Beck Aktuell und NJW.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 108 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Mein Name ist Pia Lorenz, ich bin Chefredakteurin von Beck Aktuell und Mitglied der Schriftleitung der NJW. Und bei mir ist in dieser Woche Bettina Limberg. Bettina Limberg war bis zur vergangenen Woche 12 Jahre lang Präsidentin des Bundesgerichtshofs. Sie ist damals auf Vorschlag der SPD, ich glaube, like wer ihn noch kennt sozusagen, auf Vorschlag von Heiko Maas, genauer gesagt, an den Bundesgerichtshof gekommen. Und sie hat damals, es war 2014, in sehr unruhigen oder vielleicht nach sehr unruhigen Zeiten übernommen von ihrem Vorgänger Teuxdorf. Da gab es vorher unter anderem mit dem sehr bekannten Richter Thomas Fischer diverse und sehr lautstark auch in der Öffentlichkeit ausgetragene Besetzungsstreitigkeiten. Also da kamen sie jetzt nicht gerade in ruhigen Zeiten rein. Das legte sich alles erst, als sie anfangen. Und Bettina Limberg hat als erste Frau die BGH-Präsidentschaft übernommen. Und sie hatte, das war auch damals Thema, vorher nie einen BGH-Senat geführt. Sie kam vom Justizministerium in Baden-Württemberg, dessen Amtschefin sie bis dahin gewesen war. Als Präsidentin war sie dann Dienstvorgesetzte der Richterinnen, Beamten und Tarifbeschäftigten am Bundesgerichtshof. Und sie war natürlich auch selber Richterin und hatte qua Gesetz den Vorsitz im Senat für Anwaltssachen, im Großen Senat für Zivilsachen, im Großen Senat für Strafsachen und in den Vereinigten Großen Senaten inne. Ende August 2026 ist sie in den Ruhestand getreten und wenige Tage zuvor habe ich mit ihr gesprochen. Liebe Frau Limberg, nach 12 Jahren als Präsidentin des Bundesgerichtshofs übergeben Sie den Staffelstab. Wie geht es Ihnen mit dem Abschied?
Da ist sehr viel Wehmut dabei, sehr viel Frage, was hat man alles richtig gemacht? Ein bisschen natürlich auch das Gefühl, dass sich schon einiges verändert hat in der Zeit, auch etwas angestoßen werden konnte. Also das ist eine sehr gemischte Gefühlslage, die ich ehrlich gesagt auch noch gar nicht so ganz genau sortieren kann.
Sie haben auch mal in einem Interview, ich glaube, da waren Sie erst 1-2 Jahre im Amt, gesagt, selbst Sie selbst hätten sich unterschätzt. Was haben Sie denn damit gemeint? Sie haben ja schon vor dem BGH eine Bilderbuchkarriere hinter sich gehabt. Sie waren Staatsanwältin, Richterin in praktisch allen Instanzen der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Sie waren WISMIT am Bundesverfassungsgericht. Sie waren Direktorin des Amtsgerichts Waiblingen und Vizepräsidentin des LG Stuttgart. Und Sie waren Amtschefin im Justizministerium Baden-Württemberg. Wenn man dann die erste weibliche BGH-Chefin wird, wie wird man das denn, wenn man sich selber unterschätzt?
Das kann ich Ihnen gar nicht so genau sagen. Ich bin jemand, der eher immer zweifelt. Ich zweifle auch an mir selber immer und überlege mir immer 1000 Mal, was richtig ist und was falsch ist. Also ich finde das aber auch nicht falsch. Ich glaube, Richter müssen immer auch zweifeln und Zweifel dann überwinden und weitermachen. Tatsächlich kann ich gar nicht sagen, dass ich jemals das Gefühl hatte in meinem Leben, ja, endlich habt ihr mich entdeckt und verstanden. Ich sehe vor allem immer das, was herausfordernd ist und arbeite dann daran. Und wenn es dann gelingt, glaube ich meistens, dass das viele andere waren und ich auch ein bisschen. Das ist aber auch ganz hilfreich, ehrlich gesagt, wenn man sich selber da gar nicht so viel zutraut.
Jetzt sagen Sie, Sie zweifeln. Wahrscheinlich auch sozusagen in inhaltlichen Fragen, in allem, was man sich eben so fragt. Haben Sie auch gezweifelt vor der Übernahme Ihrer Ämter? Also offensichtlich haben Sie ja relativ viel richtig gemacht. Vielleicht können Sie auch für andere Frauen nochmal sagen, was Sie anders gemacht haben als andere Frauen, die ja doch noch relativ häufig an die gläserne deutsche Decke stoßen.
Also natürlich muss man einfach Angebote auch mal bekommen. Also es ist ja so, dass viele von diesen Führungsaufgaben einem auch so ein bisschen angedient werden, dass jemand einen fragt, könnte man sich das vorstellen und dann erschrecke dann erstmal und denke, um Gottes Willen, warum ich? Das ist typisch, auch typisch für Frauen eher als für Männer. Männer sagen, endlich kommst du auf mich. Also alles immer nur grobe Typizität. Das stimmt wahrscheinlich oft auch nicht. Aber das ist etwas, was ich jedenfalls immer erstmal gedacht habe. Warum ich? Wie kommst du auf mich?
Und haben dann, Sie das auch gesagt?
Ja, habe ich auch gesagt und habe mich selber später, wenn ich selber Frauen vor allem gewinnen wollte, oft geärgert, wenn Frauen das gesagt haben. Weil ich dachte, wieso sagst du das jetzt? Ich frage dich doch. Also, aber ich weiß, dass es so ist und ich kann das nachvollziehen. Und dann war es aber sehr oft so, dass zugleich so ein kleines Stimmchen irgendwo in meiner mittleren Bauchregion so ein kleines Signal gesendet hat, das mich gekitzelt hat und wo ich gedacht habe, ach, wäre doch vielleicht interessant. Und dann kommt das Überwinden, der Zweifel, da kommt das, warum kann ich mir das zutrauen? Ich habe mir dann auch oft so Listen gemacht, Plus-Minus-Listen. Was heißt das zeitlich, örtlich, situativ? Was bewegt mich? Warum will ich das machen? Was verlasse ich dafür? Und dadurch bin ich dann meistens sicher geworden und habe dann auch oft Ja gesagt. Dann gesagt, okay, wir können das probieren, ich mache das. Man wächst ja in solche Aufgaben auch rein und es gibt am Anfang immer Aufgaben, wo man auch wieder raus könnte. Also wo man noch sozusagen wieder zurück ins Glied gehen kann, wenn es nichts ist für einen. Und so habe ich mich schrittweise an diese Ämter auch herangepirscht. Habe viel Unterstützung erfahren, das muss man der Ehrlichkeit halber auch dazu sagen. Sowohl familiär, mein Mann hat das sehr unterstützt, als auch beruflich. Ich hatte immer Berater und Beraterinnen und sehr viele, also es war einfach in der Zeit männliche Kollegen, die gesagt haben, doch mach das, tu das, es ist gut.
Hören Sie sagen, und ich versuche mit Absicht die Pauschalisierung zu vermeiden, ich frage jetzt nicht, führen Frauen anders, aber würden Sie sagen, dass Sie anders führen als männliche Vorgesetzte, von denen Sie ja vermutlich auch eine Menge hatten in Ihrem Leben?
Nicht bewusst. Also ich glaube, ich habe keine Strategie, die jetzt sagt, so oder so macht man das. Ich bin jemand, der sehr gerne zuhört. Also ich höre lieber zu, als dass ich rede tatsächlich. Das ist, glaube ich, eine Eigenschaft, die man für Führungskräfte empfehlen kann, weil das sozusagen die erste Quelle der Erkenntnis ist. Das kann ich ganz gut, glaube ich, zuhören. Und dann ist mein Bestreben eigentlich immer der Sache gerecht zu werden. Also ich bin niemand, der persönlich ist. Ich muss einfach die Sache hinkriegen. Und der Weg dahin, der ist mir dann nicht egal, aber der ist zweitrangig. Da kann ich auch mal einen Umweg gehen und kann auch mal was ausprobieren.
Ich möchte natürlich auch wissen, was sich auf der Sachebene verändert hat in 12 Jahren. Sind neue Senate entstanden am BGH. Der Gerichtshof ist insgesamt ziemlich gewachsen, wenn ich mir das richtig angeschaut habe. Die Akten sind digital geworden. Urteilsverkündungen werden jetzt gefilmt. Ist der BGH heute ein anderer Gerichtshof als der, den Sie 2014 übernommen haben?
Ja, ich würde schon sagen, dass in diesen 12 Jahren sehr, sehr viel sich entwickelt hat. Dass auch, also sachlich hat sich genau das verändert, was Sie aufgeführt haben. Wir sind größer geworden. Der Schwerpunkt im Strafrecht ist deutlicher geworden. Wir haben aber auch einen neuen Zivilsenat. Wir haben vollständig digitale Akten im Verwaltungs- und im Zivil- und Strafbereich. Dadurch haben sich natürlich auch Arbeitsmethoden, Arbeitsbedingungen verändert. Wir haben viel mehr Homeoffice. Wir haben viel mehr Abwesenheiten, die wir organisieren müssen. Beratungsrhythmen haben sich verändert. Wir haben da sicherlich in mancherlei Hinsicht auch Chancen genutzt. Zugleich haben sich aber auch insgesamt, glaube ich, die Bedingungen, die gesellschaftlichen Bedingungen geändert. Also wir sind lockerer geworden. Das, was früher Casual Friday war, das ist heute, ich würde fast sagen, Casual Week geworden. Zur Sitzung ziehen wir uns alle noch immer sehr ordentlich an. Aber ansonsten, also das ist schon das, was überall eigentlich auch eingesetzt hat. Wir sind diverser geworden. Und das ist alles gut. Also das ist ein sehr lebendiges Gericht mit ganz vielen interessanten Persönlichkeiten auf allen Ebenen. Darauf bin ich wirklich stolz, ohne dass es mein Verdienst wäre. Das ist auch eine Freude einfach, wenn man irgendwo langläuft und ja, alle Sorten Menschen hier eigentlich vertreten sind.
Gibt es aus Ihrer Sicht auch eine neue Anforderung an die Öffentlichkeitsarbeit? Also ich habe es gerade schon angesprochen, die Urteilsverkündungen werden jetzt gefilmt. Ich erinnere mich noch an ein Interview mit Ihnen, schon einige Jahre her. Sie waren sehr gegen die sozusagen Kameraaufzeichnung der Urteilsverkündungen, haben sich damit eher unwohl gefühlt. Wie hat sich das jetzt entwickelt und was muss das Gericht vielleicht noch tun? Also gibt es Bestrebungen, mehr in den sozialen Medien noch sichtbarer zu werden oder so? Gibt es da irgendwie Überlegungen oder sagt man weiterhin tendenziell, naja, wir sind ein Bundesgericht und müssen vielleicht nicht unbedingt bei Instagram oder TikTok unterwegs sein?
Also zunächst vielleicht kurz, wenn ich darf, Richtigstellung. Ich habe mich am wenigsten gegen die IMÖG-Verfahren, also gegen das Filmen der Urteilsverkündung an obersten Bundesgerichten gewehrt. Was dahinter damals stand, war ein Trend, eine Tendenz in Richtung Court TV. Dagegen habe ich mich vor allem ausgesprochen und da habe ich nach wie vor größte Bedenken, weil das nur eine Scheintransparenz ist und weil das uns nicht schützt vor all dem, was an negativen Gefühlen entstehen kann, wenn Justiz wahrgenommen wird. Deswegen, das ist mir schon wichtig. Die Kameras bei uns haben schon Dinge verändert. Also es ist so, dass wir, das hatten wir damals auch prognostiziert, seltener am selben Tag verkünden, wenn EMÖG-Verfahren sind. Das heißt, umgekehrt, wir bereiten uns also nicht sorgfältiger vor, wir haben uns immer sorgfältig vorbereitet, aber wir bereiten uns druckfertiger, druckreifer vor. Das ist ein Vorteil, das klingt oft wirklich sehr elegant alles. Aber was natürlich auch fehlt, ist Individualität, ist Spontaneität, die wir früher in den Urteilsbegründungen durchaus eher mal an den Tag legen konnten. Jedenfalls dann, wenn Parteivertreter oder gar Parteien dabei waren. Da ist oft nochmal auch, sind Signale gesendet worden, die wir heute vielleicht so einfach nicht mehr senden, weil wir eben uns bewusst sind, dass das in der EMÖG-Verkündung vielleicht nicht den Platz hat. Also, aber es ist auch nichts Schlimmes passiert. Es ist gut. Wir sehen die Bilder. Ein bisschen schade ist, dass dadurch die Pressesprecherstimme nicht mehr so gefragt ist. Ansonsten ist das alles okay, denke ich. Und ja, wir denken darüber nach, ob wir als oberste Bundesgerichte in soziale Medien hinein sollten. Wir sehen, dass das nicht sinnvoll ist mit verlinkten Pressemitteilungen. Wir sehen, dass das wenig sinnvoll ist mit dem Material, was wir sonst so anbieten können. Ich sehe, dass ich keine Mitarbeitenden habe, die dafür geschult sind, die dafür ausgebildet sind. Und wir denken gleichwohl darüber nach, sowohl gemeinsam als oberste Bundesgerichte mit dem BMJV als auch als BGH, ob und wie wir uns unter Wahrung sozusagen aller Anforderungen, die wir an unsere Seriosität stellen müssen, über Social Media zeigen könnten. Da muss man sich, glaube ich, genau überlegen, wen will man erreichen, wen kann man erreichen und was braucht man dann eben an Content und an Optik und an Technik und Verfahren und Präsenz und Frequenz.
Ja, und Ressourcen. Ja.
Und Ressourcen, genau. die man dafür eben aufwenden muss, damit es gut wird. Also uns ist klar, wenn man das schlecht macht, dann braucht man es auch nicht anfangen.
Wenn wir mal so ein bisschen aus den BGH-Interna rausgehen, hat sich aus Ihrer Sicht auch was geändert an der Rolle des Bundesgerichtshofs, ich sag mal von außen betrachtet, im Gefüge der deutschen Justiz vielleicht, an den Möglichkeiten des BGH oder vielleicht gibt es auch Gefahren, denen er heute ausgesetzt ist, die Sie vielleicht vor 12 Jahren noch nicht gesehen hätten. Also Stichwort Resilienz der Gerichte. Der Bundestag hat ja noch wie in aller Schnelle das Bundesverfassungsgericht resilienter gemacht, ist da immer das Stichwort. Also stärker gegen Zugriffe von außen geschützt, insbesondere durch die Politik. Sehen Sie da auch andere Gerichte, spezifisch natürlich den BGH irgendwie in Gefahr?
Also nicht konkret. Wir sind nach wie vor meiner Wahrnehmung nach ein hoch anerkanntes Gericht, das sowohl in der Wissenschaft als auch in den Instanzen geschätzt wird. Ich bin selber oft, also es ist ein doofes Wort, aber ich bin irgendwie stolz, wenn ich auch die Entscheidungen lese und denke, ja Mensch, toll, also richtig gemacht und einleuchtend. Also gerade in diesen vielen, vielen Verfahren, die für Tausende von Menschen relevant sind. Ich sehe auch nicht, dass wir in besonderer Weise angegriffen werden, weder medial noch mit anderen Mitteln. Natürlich ist es richtig, generell und insgesamt über die Resilienz auch der Justizsysteme nachzudenken. Und auch über das Verfassungsgericht hinaus. Es gibt in den Ländern zahlreiche berechtigte Überlegungen, da einfach mal hinzuschauen und zu schauen, was haben wir für Mehrheiten, was haben wir für Verfahren, die man absichern müsste. Da geht es vor allem um Besetzungsverfahren. Da bin ich nicht ganz so skeptisch, weil die überwiegende Zahl der Besetzungsverfahren an deutschen Gerichten sind voll verwaltungsgerichtlich überprüfbar. Da ist ein Durchgriff einer Ministerialverwaltung eigentlich nicht leichter Hand denkbar und möglich. Die zweite Schiene ist, an Haltungen zu arbeiten, also Richterinnen und Richter, Staatsanwälte und Staatsanwälte und auch die Beschäftigten resilient zu machen gegen teilweise ja auch erfolgende einzelne Angriffe, die vor allem die Instanzgerichte treffen und dazu auch vielleicht Techniken und Methoden und Vorkehrungen zu treffen, um auch in solchen Krisensituationen schnell und kompetent Hilfestellung zu leisten, so dass nicht Effekte entstehen, die dann über gar nicht messbare Veränderungen zu Anpassungen der Justiz führen, die natürlich nicht wünschenswert wären und die Unabhängigkeit tangieren.
Was würde Hilfestellung bedeuten? Also im Sinne von, man stellt sich als Gerichtspräsidentin hinter den Richter, der jetzt angegriffen wird, oder meinen Sie Supervision? Was kann man sich da vorstellen?
Beispielsweise, also alles das. Also erstens, man muss mal, glaube ich, gucken, dass man so Krisen vermeidet, indem man ein Team anbietet, das auch erkennt, wo ist eine Gefahr, wo kann ein Urteilsspruch oder eine Entscheidung zu bestimmten Formen von, ich sag mal, Shitstorm führen, dass man dann über die Pressearbeit sorgfältig im Vorfeld versucht zu analysieren, was ist das Wording, was ist die Übersetzung sozusagen für die Öffentlichkeit, dass man dann natürlich über Internetpräsenz schaut, gibt es sozusagen ein upcoming Shitstorm mhm. oder so, und dann auch digital darauf reagiert. Das machen einzelne Bundesländer schon, da gibt es Einrichtungen an den Oberlandesgerichten teilweise, die sowas
Schleswig-Holstein
schon,
zum Beispiel,
schon können,
die das
genau,
richtig
Schleswig-Holstein macht das großartig. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man also einfach für diese Formen der Krise vorsorgt. Und wenn sie dann eingetreten ist, die Krise, dann, glaube ich, muss man wirklich mit allen Registern arbeiten, des Schutzes, auch der Nachbereitung, des sozialen Auffangens. Das kann dann eine öffentliche Äußerung des Vorgesetzten sein, der seine Kammer, seine Einzelpersonen in Schutz nimmt. Das kann aber auch natürlich ein fürsorgliches Angebot sein, sich mit dem, was man da erlebt hat, auseinanderzusetzen und abgeholt zu werden durch psychologische Beratung. Auch da gibt es viele Konzepte schon in der Justiz, dass man bestimmte Leistungen in Anspruch nehmen darf, einfach um so Traumata oder einfach Belastungssyndrome zu vermeiden. Da ist sehr viel passiert in den letzten Jahren und das halte ich auch wirklich gerade für die Ländergerichte für extrem wichtig.
Jetzt klingt das irgendwie alles so wundervoll, was Sie über die Justiz sagen. Trotzdem hören und lesen wir aller Orten eigentlich, wie sehr die deutsche Justiz ächzt. Das ist unterschiedlich je nach Gerichtszweig, aber vor allem im Zivilrecht. Obwohl die Anzahl der Verfahren zurückgeht, dauern die Verfahren immer länger. Die Richterinnen und Richter haben immer mehr Arbeit und eigentlich kommen sie auch immer weniger hinterher. Und da müssen wir jetzt von den neuen KI-Herausforderungen noch nicht mal reden. Man nennt das Überlastungsparadoxon. Wagen Sie den Versuch, mir zu erklären, woran das liegen könnte? Und vielleicht sogar, was der Justiz und damit ja auch den Zugang zum Recht. Wir reden ja nicht nur abstrakt über die Justiz, sozusagen über das, was der Justiz besser täte, sondern wie wir ja auch die Justiz wieder besser zugänglich machen für Menschen, auch wieder dazu, was dazu führen könnte, dass Menschen sich stärker wieder an die Justiz wenden. Wo ist das Problem? Wo ist vielleicht die Lösung? Ich weiß, es sind die ganz großen Fragen, aber vielleicht ein paar Ideen.
Ja, ich glaube, im Ausgangspunkt würde ich es nicht so negativ sehen wie Sie. Also ich weiß, und das ist jetzt nicht Bashing, in der medialen Zuspitzung werden natürlich vor allem oft die Problemfelder, die Problemlagen gezeigt, die Sozialgerichte, die im Moment unter dieser KI-Flut ächzen, oder wenn andere Massenverfahren irgendwo ein Gericht überschwemmen, dann wird das natürlich bemerkt, registriert. Das ist aber nicht, würde ich sagen, in der Breite der Alltag der Gerichte. Es gibt, wie Sie sagen, punktuell Überlastungen, auch bei den Staatsanwaltschaften sehr stark, in bestimmten Phasen, in bestimmten Ländern, in bestimmten Städten unterschiedlich ausgeprägt. Und richtig ist, dass man dafür besser vorsorgen muss. Es wird jetzt eine neue Personalbedarfsbemessung geben, PEPSI, die für 2027 nochmal neu die Daten erhebt. Das ist sehr wichtig, auch um einfach die eigene Arbeitslast seriös und realistisch einschätzen zu können. Das ist das eine. Das andere ist das Thema Waffengleichheit, das Sie ja so ein bisschen ansprechen, also Ausstattung der Justiz. Da ist auch viel passiert. Die Justiz ist wesentlich digitaler geworden, und zwar auch, was Anwendungen von KI angeht. Wir haben also in den Ländern mittlerweile eine Vielzahl von KI-Anwendungen im Einsatz, in der Probe, aber auch im Echteinsatz, die Geschäftsstellen entlasten, die richterliche Arbeit entlasten. Und insofern glaube ich, dass die Justiz immer wieder zeigt, dass sie mit solchen Krisen auch gut umgehen kann, dass sie das managen kann. Und ich sehe es also deswegen nicht so negativ, wie Ihre Frage das insinuiert hat. Richtig ist, dass es immer Ressourcen bedarf, und da sage ich gar nicht mal so sehr Menschen, also immer, die braucht es auch, aber wir brauchen einfach auch mehr Investitionen in Technik und in Ausstattung, damit wir wirklich dann auch diese Digitalität ausarbeiten können. Ich hatte jetzt einen jungen wissenschaftlichen Mitarbeiter hier zum ersten Mal, der mir so fröhlich über seine KI-Erfahrungen erzählt hat, dass ich wirklich dachte, ja, da kommt jetzt eine neue Generation, die wirklich also anders denkt. Es ist aber nicht schlechter, es ist nur anders. Und ich war da ganz positiv gestimmt und dachte auch, ja, das sollen die jungen Leute mal gut machen.
Und aber Sie sprechen es ja selber an, Herausforderungen durch KI, vor allem bei den Sozialgerichten, die werden überschwemmt von per KI erstellten Schriftsätzen. Mhm. Auf der anderen Seite geht es ja aber eigentlich darum, dass die Justiz sich auch zunehmend rüsten muss. Und Sie sagen das jetzt wieder auf Ihre sehr positive Art. Da gibt es tatsächlich ja auch schon eine Menge Projekte, auch KI-Projekte, die in der Testphase sind. Aber Digitalisierung basiert auf Standardisierung, das ist klar. Wie sehr schadet der Justiz, die bis auf die Bundesgerichte ja reine Ländersache ist, aus ihrer Sicht der Föderalismus? Also müssten wir nicht eigentlich mehr Zentralzuständigkeit haben, sodass wir Programme von zentral ausrollen können, die dann für alle gelten?
Das ist so. Der Föderalismus ist da nicht förderlich in dieser Hinsicht. Es gibt über die Bund-Länder-Kommissionen und über sehr viele Formen, strukturierte Formen der Zusammenarbeit, sehr viel gemeinsame Projekte, Länderverbünde, die dann gemeinsam Dinge tun. Es gibt in der IT die Verabredung einer für alle. Also wenn einer was entwickelt, kriegen das alle zur Verfügung, wenn sie möchten. Man versucht mit Schnittstellen zu arbeiten. Also da ist unglaublich viel schon in gemeinsamen Projekten realisiert. Richtig ist auch natürlich, dass es darüber hinaus große Unterschiede in der justiziellen Ausstattung gibt, wenn sie reine Ländersache eben ist und bleibt und auch sein sollte, gibt es da einfach Unterschiede, aber es wird sehr viel ausgeglichen durch diese gemeinsamen Projekte, von denen es wirklich zahlreiche gibt. Und wir haben gerade eben erst vor wenigen Wochen oder Monaten als ORG-Präsidentenrunde beschlossen, dass wir genau diesen Ansatz bei der Frage, bei allen Fragen der KI-Nutzung noch stärker machen wollen, dass wir gemeinsame Strategien entwickeln über die Ländergrenzen hinweg, um mit diesem Thema einfach schnell und verantwortlich und gut umzugehen.
Wie sieht's denn mit den Prozessen in der Justiz aus? Also es gibt ja die berühmte Studie von Frau Meller-Hannig aus, ich glaube 2023 oder 2024, wo sie eben auch gesagt hat, die Verfahren dauern immer länger, obwohl es immer weniger sind und so weiter. Da hat sich eben auch relativ deutlich herausgestellt, dass es auch echt prozessuale Probleme gibt. Ich glaube, das hat sie damals Standzeiten der Akte genannt. Also es dauert ewig, bis ein Aktenzeichen angelegt wird. Es dauert ewig, bis irgendwie Termin zur Erstmilchverhandlung stattfindet und so weiter. Terminverlegungen, Verzögerungen. Also muss man da nicht auch als Justiz selbstkritisch sagen, wie viel müssen wir in ein vielleicht kaputtes System weiter reinpumpen an Geld, an Ressourcen, an weiß der Geier was? Oder müssen wir nicht auch mal selber sagen, wo müssen wir denn eigentlich unsere kompletten Prozesse mal neu anfassen und irgendwie zeitgemäß installieren?
Ja, muss man. Man muss sich immer hinterfragen. Man muss sagen, wie kann man besser werden? Aber Sie haben eben das Thema Prozessordnung angesprochen. Das ist einfach mal sowohl bei der ZPO als auch bei der STPO, das sind große alte Damen, die seit vielen Jahrzehnten sich mehr oder weniger entwickelt haben, immer mal mit größeren Reformen und kleineren Reformchen. Darüber muss man ganz sicher nachdenken. Da ist aber auch und erstmal der Gesetzgeber aufgerufen. In beiden Bereichen gibt es jetzt ja auch starke Reformüberlegungen, die auf diese Fragen der Digitalisierung Bezug nehmen. Es gibt sowohl für die ZPO Überlegungen, wie man im Beweisrecht und in vielen anderen Bereichen zu effizienteren Methoden kommen kann, die prozessual dann aber auch abgesichert sind, wie man gerade dieses Thema früher erster Termin, gebündelter mündlicher Termin besser werden kann, verbindlicher auch das vorschreiben kann. Das ist im Zivilprozess der Fall und auch im Strafprozess überlegt man, wie man all diese Effekte in die gute, schöne alte Strafprozessordnung mit ihren Unmittelbarkeits- und Mündlichkeitsvorschriften einbringen kann. Ohne, das ist die andere Seite, ich bin ein großer Fan der mündlichen Verhandlung, auch wenn sie manchmal so lästig und so altbacken klingt. Wir müssen besser werden, wir müssen schneller werden, aber wir müssen dafür eben auch einfach die prozessualen Rüstzeuge haben und dann auch die echten technischen Rüstzeuge. Und daran fehlt es eben leider immer noch vielerorts.
Ich höre hier ganz klare Appelle der scheidenden BGH-Präsidentin für Reformen. Ich bin begeistert. Ich würde Ihnen noch mal ein bisschen gerne, was muss die Justiz denn eigentlich tun, vielleicht auch verändern, vielleicht auch in den internen Prozessen verändern, um weiterhin die guten Leute zu bekommen, die sie braucht? Ist die Justiz dafür gut aufgestellt? Also auch wieder ein bisschen Digitalisierung, vielleicht aber auch Mindset. Wie sehen Sie das?
Also im Moment hat die Justiz wieder großen Zulauf, weil die Rechtsdienstleistungsmärkte sich jetzt auch wieder wahrscheinlich wegen der KI-Möglichkeiten wieder verändert. Die Kolleginnen und Kollegen, die mir vor Augen stehen, die ich spreche, sagen, sie wissen, bei der Justiz werden sie nicht reich. Sie wissen, dass es manchmal auch gewöhnungsbedürftige Personalführungs Themen gibt. Mhm. Also wenn man an einem Gericht eingesetzt wird, das weit draußen liegt, ist, wo man weit fahren muss, wo man eigentlich nicht hin wollte. Aber es gibt eben einfach auch solche Gerichte und da muss man einfach eben vielleicht auch mal hin. Sie sagen aber umgekehrt, die große Flexibilität der verschiedenen Berufsbilder in der Justiz ist ein Riesengewinn. Also, dass man Strafrichter in Einzelsachen am Amtsgericht sein darf oder irgendwie später mal im OLG Staatsschutzsachen machen kann, dass man im Zivilrecht vom Mietrecht bis hin zum Familienrecht oder Betreuungsrecht eben auch eine riesen Bandbreite hat. Und das alles sind verschiedene Berufsbilder letztlich. Und das ist ein Joker, den die Justiz hat. Und das sagen viele, die auch von Lawfirms zurückgekommen sind in die Justiz. Das ist ja ein durchaus heute üblicher Weg, dass man ein paar Jahre sich da tummelt und dann eben in die Justiz geht, in dem Wissen auch um die Unabhängigkeit. Ich glaube, das ist schon für viele ein Motor, gerade für die, die auch in der Anwaltschaft gearbeitet haben und eben auch wissen, was es heißt, wenn Mandanten natürlich den Ton angeben können und wenn man Umsatz machen muss und wenn dies und jenes eben auch sein muss außerhalb des Rechtlichen.
Ich möchte da noch einmal reingrätschen zu diesem Thema sozusagen wahnsinnig vielfältige Karrieremöglichkeiten. Das heißt, Sie nehmen diese mangelnde Spezialisierung eher als, ich sag mal, als Feature, als Bug wahr. Ich kenne tatsächlich relativ viele Richterinnen und Richter, die sagen, ihnen fällt es schwer, sich irgendwie in 10 Jahren viermal auf neue Rechtsgebiete einzustellen. Und sie würden sich eigentlich tatsächlich gerne spezialisieren, gerade weil sie, ich sag mal, je higher level man ist, wirklich häufig hochspezialisierten Anwältinnen und Anwälten gegenüberstehen, denen sie sich zum Teil einfach fachlich nicht gewachsen fühlen, weil sie sagen, ich besitze jetzt seit einem Jahr in dem neuen Dezernat für, keine Ahnung, Versicherungsrecht und habe vorher Strafsachen gemacht. Also für viele ist das tatsächlich aus meiner Wahrnehmung eher eine Belastung.
Das kann in dieser Phase des Wechsels eine Belastung sein. Ich glaube, dass es nicht falsch ist, sich in der Justiz mit verschiedenen Berufsfeldern zu befassen am Anfang der Laufbahn. Und danach ist aus meiner Wahrnehmung eine Spezialisierung, da gibt es Unterschiede in den Bundesländern, sehr gut möglich. Also, wenn man nach 3, 4, 5 Jahren verschiedener Wechsel dann sagt, so, jetzt bin ich ganz sicher, dass ich Zivilrichterin bin und dass mir vor allem dieser Bereich liegt und dass ich am Ende mal im ORG sein will. Oder ich bin mir jetzt ganz sicher, ich bin Strafrichterin und will was anderes machen. Das gelingt dann auch nach meinen Erfahrungen und wir haben einige Wege jetzt auch ja durch den Gesetzgeber vorgegeben bekommen, der spezialisierte Kammern vorgeschrieben hat. Und das hat bei den Gerichten schon auch zu Anreizen geführt, da bestimmte sichtbare Spezialisierungen auch durch persönliche Entwicklungen einzuführen. Wir haben die Commercial Courts, die zum Teil hochspezialisiert sind und da auch wirklich gut wirken können. Was noch richtig ist an Ihrer Beobachtung, ist, dass wir mit unseren etwas statischen Beförderungs- und Statusfragen, das ist natürlich eine Schranke. Also, dass man einfach als Familienrichter, da kann man eben nur am Amtsgericht oder am Oberlandesgericht dann irgendwie sein. Das ist ein kleines Spektrum. Und da das mit Beförderung verbunden ist, muss man solche Dinge dann einfach vielleicht auch für die Zukunft nochmal versuchen zu prüfen. Die Justizverwaltungen müssen da ein Augenmerk drauf haben. Die Richterinnen und Richter müssen Gespräche führen und suchen, wenn sie das erkennen, dass sie einfach falsch eingesetzt sind oder auch nicht angemessen eingesetzt sind. Ich kenne das auch, dass Anwältinnen mir sagen, ich saß da mit einer jungen Kollegin, einem jungen Kollegen zusammen, der ersichtlich, salopp gesprochen, keine Ahnung hatte. Das ist natürlich kein guter Zustand. Ist aber auch nicht ganz vermeidbar, wenn wir Richterinnen und Richter eben am Start haben, die 26, 27 Jahre alt sind. Die können diese Berufserfahrung schlichtweg nicht haben in diesem ersten Jahr.
Jetzt habe ich noch mal eine der ganz großen Fragen. Was macht für Sie eine gute Richterin aus? Und vielleicht auch, welche Skills sollte man mitbringen, um eine zu werden? Und wann ist man vielleicht nicht so gut aufgehoben in der Justiz, wenn man jetzt Jura studiert hat und sich eigentlich fragt, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? So gute Noten, was macht man dann? Wann ist man richtig?
Also erstens, in der Justiz sollte man eine wirklich gute Juristin oder guter Jurist sein. Das ist sowieso klar. Ich glaube, man muss die Bereitschaft haben, abzuwägen. Also man darf jetzt wahrscheinlich auch nicht einseitig fordernd sein. Man muss eine gewisse Resilienz haben, auch gegenüber sehr verschiedenen Parteien, Parteivertretern. Man arbeitet mit Menschen. Ich glaube, das ist was viele nicht sehen. Viele sehen, denken, das ist Recht, alles immer nur rechtlich. Das stimmt ja nicht. Also, sondern wir arbeiten im Grunde erstmal sehr lange am Sachverhalt. Und das heißt, wir arbeiten mit Menschen. Wir müssen Beweise würdigen. Wir müssen uns Eindrücke machen. Wir müssen überlegen, wem glauben wir nicht. Also das sind schon sehr viele, auch sehr menschliche Vorgänge, emotionale Aspekte sind zu beachten. Also man braucht da, glaube ich, schon eine große Seele auch. Und dann muss man entscheiden können. Das ist etwas, was man durchaus lernen kann. Aber das ist nicht jedem gegeben. Und ich weiß selber, vielfach haben Anwälte, Anwältinnen nach der Verhandlung gesagt, ich bin froh, dass ich das nicht entscheiden muss. Man muss entscheiden können. Man muss sich sicher sein, dass man das Richtige tut. Und das ist gar nicht so leicht. Und darunter leiden auch manche Justizjuristen. Je länger sie arbeiten, desto mehr. Also das würde ich für eine extrem wichtige Eigenschaft halten. Aber ansonsten, man muss dem Menschen zugewandt sein. Man muss an Recht und Gerechtigkeit interessiert sein. Und man muss irgendwie auch was Gutes wollen im Leben. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Aktuell Vorsitzendes des Kuratoriums der Stiftung Forum Recht. Sie engagieren sich für freie Reform des Strafvollzugs für junge Menschen. Und Sie sind, soweit ich weiß, auch in der evangelischen Kirche engagiert. Wo werden wir Sie in Zukunft, jetzt wo Sie noch mehr Zeit haben, sonst noch wiedersehen?
Also ich werde diese Ehrenämter weitermachen und zum Teil ausbauen. Ich werde aller Voraussicht nach in eine unternehmensnahe Stiftung eintreten und mich da weiter engagieren. Ich prüfe im Moment weitere Tätigkeiten. Ich frage mich, warum ich bis Ende des Jahres irgendwie keine Zeit habe. 27 ist auch schon alles Mögliche da. Also ich glaube, langweilig wird mir nicht. Ich will versuchen, mich weiter in rechtsstaatlichen Themen zu tummeln. Ich will auch versuchen, mich da einzubringen, wo ich hilfreich sein kann, wo ich lehrreich sein kann, wo ich was einbringen kann.
Auf welche Veränderung freuen Sie sich denn jetzt am allermeisten? Aufs Ausschlafen? Oder was werden Sie vielleicht ganz furchtbar vermissen? Sie haben ja dann zum Beispiel keinen Fahrer mehr. Das ist ja auch blöd. Da müssen Sie jetzt immer Fahrrad fahren oder selber Auto fahren. Da gewöhnt man sich doch dran, oder?
Ich fahre sehr gerne Fahrrad und ich fahre sehr gerne Bundesbahn und liebe mein Deutschlandticket. Also das ist jetzt ehrlich gesagt mein verkraftbarster Verlust. Also die Personen sind immer schade, wenn man die nicht mehr hat. Aber diese Form des Privilegs ist jetzt nicht das, was mich wirklich zermürbt. Ich werde sehr viele Menschen vermissen. Also das ist, glaube ich, das, was mich am meisten bewegt, dass ich so viele natürliche Kontakte natürlich nicht mehr haben werde, dass ich nicht mehr so gestalten kann. Das ist das eine. Das andere ist, ich freue mich wirklich auf Freiheit, auf Gestaltungsmöglichkeiten für mein eigenes Leben. Und ich habe ein Enkelkind, darauf freue ich mich sehr, da mehr Zeit zu investieren. Und wie gesagt, diese Ehrenämter füllen einen irgendwie aus und da kommt immer noch was dazu. Also ich.
Und zum allerletzten Schluss müssen Sie noch verraten, ob das Gerücht stimmt, dass Sie gerne LKW fahren.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, ich erwäge sogar locker einen Omnibusführerschein zu machen, weil ich das irgendwie auch spannend finde. Nein, also ich fahre tatsächlich sehr gerne große Transportfahrzeuge. Das ist keine Ahnung warum. Mache ich gerne. Ich werde mal sehen, ja. Vielen Dank.
Frau Lindberg, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und für Ihre Expertise und für all Ihre Einblicke. Ich bin mir sehr sicher, wir werden uns noch oft sprechen.
Dankeschön. Alles Gute. Tschüss, Frau Lorenz.
Das war's für diese kleine Sonderfolge. Gebt gerne Feedback, wie es euch gefallen hat. Abonniert den Podcast, sagt es weiter, wenn es euch gefällt. Und schreibt uns, wenn nicht, an gerechtigkeit-loseblatt@njw.de. Ich sage Danke an Jonas Scherner aus der Redaktion. Danke an unseren Producer, schwieriges Wort, Matthias Blitz. Und danke natürlich an euch fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Bleibt uns gewogen.